So, liebe Gemeinde und liebe Geschwister, die ihr von zu Hause aus zuschaut, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Die Neuigkeiten und Nachrichten, die zu Zeiten Luthers nach Wittenberg gedrungen sind, das waren von der Masse her gesehen eine homöopathische Dosis von dem, was wir uns heute jeden Tag anhören und ansehen könnten. Und gerade die schlechten und beängstigenden Nachrichten, und damit sind die Nachrichten ja gefüllt, die vermiesen uns nicht nur den einen oder anderen Tag, sondern stürzen uns generell in ein trübsinniges Denken und dann eben auch ein trübsinniges Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber war nicht oft das unsere Frage, ja, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Heiden, das sind die gottlosen Menschen, die toben und ersinnen Nichtiges. Und vieles von dem, was wir in diesem Jahr erlebt haben in unserem Land, ja in der ganzen Welt, ist, denke ich, damit gemeint. Warum ist das so? Warum ist dieses Toben in der Welt? Und Psalm 2 gibt uns die ultimative Antwort. Ihr beiden Jedi-Ritter, wenn ihr die Kapuze während dem Gottesdienst ablässt, ist das besser so. Warum die ultimative Antwort? Wir haben wahrscheinlich viele kleine Antworten und viele Überlegungen und können vieles erklären, aber was ist die ultimative Antwort hinter diesem Treiben? Die Antwort finden wir im Psalm 2. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Was sagen sie? Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Hinter dem Toben, hinter diesem unsinnigen, unvernünftigen, unlogischen Treiben steckt die Auflehnung gegen Gott und seinen Gesalbten, gegen Jesus Christus. Und liebe Geschwister, wir müssen uns dieser Tatsache, denke ich, sehr bewusst sein. Der Teufel, ja, der Böse, der hat nur ein Angriffsziel und das ist der Gesalbte des Herrn. Also das Neue Testament macht deutlich, Jesus und damit alle, die zu ihm gehören. Und sein Wüten gegen den, der ihn schon am Kreuz besiegt hat, wird im Toben der Völker und den Verabredungen der Regierenden deutlich. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist das, was der Mensch Gott entgegensagt. Der Mensch will also frei sein. Frei von Gottes Ordnungen und seinen Geboten. Und ich denke, wir müssen hier unterscheiden. Freiheit ist natürlich ein hohes Gut, das ist eine wichtige Sache. Auch Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Die Frage ist also, was bedeutet wahre Freiheit? Freiheit von Gottes Geboten, frei von sozusagen Gottes Furcht, nach dem Motto, wir schaffen das, alleine oder jetzt eben ganz neu, es gibt keine roten Linien mehr. Wir ziehen das durch, koste es, was es wolle. Das bedeutet in Wirklichkeit, in der Knechtschaft der Sünde und des Teufels zu leben. Es bedeutet letztlich, von seinen eigenen Begierden und von der sündigen Welt um einen herum regiert zu werden. Regiert, bestimmt, gelenkt zu werden von den eigenen Begierden. Ich glaube, hier kann sich jeder selber hinterfragen. Wir kennen das ja. Oftmals sind die Freiheiten, die man sich eben mal so nimmt, die werden zu einem harten Joch der Knechtschaft. Und die können dazu werden. Ja? Sünden führen nicht oft, nicht bloß zu unangenehmen Gewohnheiten, sondern oftmals zu versklavenden Süchten. Aber was unser Land betrifft, unsere Regierung und Gesellschaft, die Abwahl von Gott, die Befreiung von seinen Geboten, die wir seit Jahrzehnten, aber ich denke in den letzten Jahren viel intensiver erleben, die hat nicht dazu geführt, dass es weniger Gebote und Satzungen gibt. Ja, wir sind ja nicht frei von all diesen Auflagen, die die Kirche und die Bibel gemacht haben. Nein, ist ja nicht so. Im Gegenteil. Selbst über die Gesetze und Maßnahmen hinaus scheint alles in einem festen Raster vorgeschrieben zu sein. Wir leben heutzutage in einer hochmoralischen Gesellschaft, In fast allen Bereichen ist Gut und Böse ganz klar vorgeschrieben. Es gibt kein Neutrales mehr. Kannst du so machen oder so? Nein, es ist ziemlich viel vorgeschrieben, was gut und böse, was richtig und schlecht ist. Immer weniger entscheidet sozusagen der einzelne Mensch, wie er leben will, sondern letztlich der Staat und die Gesellschaft. Oder der Mainstream. Ja, der Medienwissenschaftler, ein früherer Professor an der TU in Berlin, Norbert Bolz, der hat dazu geschrieben: An die Stelle von Freiheit und Verantwortung sind dann Gleichheit und Fürsorge getreten. Und was dazu kommt, nochmal Bolz: Die totale Fürsorge des Staates wird als Wohltat verstanden. Also nach dem Motto, der Staat soll sich gefälligst um alles kümmern, damit ich ohne Anstrengungen mein Leben leben kann. Und der Bürger erfüllt dann dafür seinen Part, er richtet sich nach dem vom Staat oder von der Gesellschaft vorgegebenen Mainstream. Aber die Bibel macht deutlich, es gibt nur eine Sache, nach der wir uns wirklich richten sollen, und das ist das Wort Gottes. Und Jesus sagt, das Wort Gottes, das, was ich euch bringe, die Wahrheit wird euch wirklich frei machen. Die Bande Gottes, die der gottlose Mensch zerreißen will, also die Gebote und Ordnungen Gottes, das sind die Bande, die ihn eigentlich davor bewahren sollen, in die Sklaverei der Sünde und des Götzendienstes zu fallen. Aber was der Psalm 2 auch deutlich macht, diese Rebellion gegen Gott, dieses wir schaffen das alleine, wir machen das, wir brauchen dich nicht, wir brauchen dein Gebot und deine Ordnungen nicht. Diese Rebellion gegen Gott, die ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Gott kann über diese Rebellion nur lachen, er spottet darüber. Aber das ist nicht die einzige Antwort Gottes. Er antwortet auf die Rebellion des Menschen mit Weihnachten. Psalm 2 nochmal: Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also die Antwort Gottes auf die Rebellion ist, er schickt seinen Sohn, er schickt den König. Und sein Sohn als der König, der wird dann die Könige und Fürsten der Welt und alle Menschen, die ihn in der Rebellion gegen Gott gefolgt sind, richten. Und zwar knallhart, ja, hier steht dann mit eisernen Zepter zerschlagen. Die Rede ist hier vom letzten Gericht, welches Christus vollziehen wird. Wir lesen das auch im Neuen Testament, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da steht, denn er muss herrschen, er, Christus, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das wird kommen, aber als der Sohn Gottes als Mensch zur Welt kam, da kam er nicht als dieser herrliche König, als dieser mächtige Richter, sondern er kam in Niedrigkeit. Schon sein Geburtsort Bethlehem, erst recht die Krippe, waren Zeichen für seine Erniedrigung. Also die letztliche Antwort Gottes auf die Rebellion und die Sünde des Menschen ist, dass er seinen Sohn als Richter schicken wird. Gott wird Gericht halten, ja. Aber der erste Teil seiner Antwort war, dass er seinen Sohn als Retter gesandt hat, als Retter aus Sünde und Knechtschaft und Verlorenheit. Und deshalb lesen wir hier als letztes in diesem Psalm 2, der ziemlich hart ist, als letzten Vers: Wohl allen, die sich bei ihm bergen. Er wird Gericht üben, aber die werden wohl sein, das heißt, sie werden gesegnet sein, sie werden gerettet sein, es wird ihnen gut gehen, die sich bei diesem herrlichen König, bei diesem mächtigen Richter bergen, die ihre Zuflucht bei ihm suchen. Dieser mächtige König ist zuerst zu unserer Rettung gekommen. Weil er den Zorn Gottes getragen hat, befreit er jeden aus der Gefangenschaft der Sünde und vor dem Gericht Gottes über die Sünde. Jeden, der auf ihn vertraut, der sozusagen sich unter das Kreuz flüchtet. Und darum ist diese wahre biblische Definition von Freiheit eben nicht, frei zu sein bedeutet, du kannst machen, was du willst, sondern sie lautet, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Wirklich frei zu sein heißt, ich lebe in einer Beziehung mit Gott. Wohl allen, die sich bei ihm bergen. Und darum ist uns auch in unserer Zeit heute Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Oder eben Lukas 2, Vers 11, euch ist heute der Heiland geboren. Es ist und bleibt die wichtigste, die veränderndste, die tröstendste Nachricht. Das ist die Nachricht, die unsere Zeit prägt. Wir mögen das vielleicht nicht glauben, weil wir so viele andere Nachrichten haben, die unsere Zeit prägt. Aber wisst ihr was? Das ist das, was tatsächlich unsere Zeit prägt, immer noch. Der Heiland ist geboren. Das ist quasi der Knüppel, den ihr in die Speichen eures Sorgenrades hineinschlagen könnt. Und manchmal ist es wie ein Schwungrad, das dreht sich immer schneller, es ist scheinbar nicht zu stoppen. Jede einzelne Speiche in diesem Rad ist wie eine nächste Hiobsbotschaft, eine angstmachende aktuelle Nachricht, eine Sorge, die ich wieder habe. Aber dieses Sorgenrad ist zu stoppen seit ungefähr 2000 Jahren mit dieser herrlichen Botschaft. Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Der göttliche König, der diese Welt richten wird, der ist gekommen, um uns zu retten. Und Luther, als er dieses Lied gedichtet hat, das war also heute eine wahre Geschichte, nach einer wahren Geschichte, als er dieses Lied vom Himmel hoch, da komme ich her, gedichtet hat. Nach dieser Szene da zum Frühstück ist er dann in die Kirche gegangen und hat dort seine Predigt gehalten und hat damals Folgendes gesagt. Und damit schließe ich. Ich kenne keinen größeren Trost, der dem Menschen gegeben wäre, als dass Christus ein Mensch, ein Kind, ein Säugling wurde, der im Schoß der lieblichsten Mutter spielt und an ihrer Brust liegt. Wen gibt es, den dieser Anblick nicht ergriffe und tröstete? Nun ist die Macht der Sünde, der Hölle, des Gewissens und der Schuld überwunden. Wenn du zu diesem spielenden Kinde kommst und glaubst, dass es gekommen ist, nicht zu richten, sondern zu retten. Amen.